Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist ein renommierter Kinder- und Jugendpsychologe, der sich seit über 30 Jahren sowohl theoretisch wie auch praktisch und sehr intensiv mit der seelischen und emotionalen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beschäftigt und als einer der führenden Experten auf diesem Gebiet gilt. Er begann seine akademische Laufbahn mit einem Diplomstudium der Psychologie und promovierte im Anschluss mit einem Schwerpunkt auf Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörungen an der Universität Tübingen. Nach mehreren Jahren in verschiedenen Kliniken gründete er 2000 seine eigene Praxis für Kinder- und Jugendpsychologie in Schwäbisch Gmünd. Dort begleitet er seitdem Kinder und Jugendliche in emotionalen Krisen sowie bei Angst- und Panikstörungen, Depressionen oder Identitätsproblemen. Neben seiner Praxistätigkeit ist er zudem gefragter Dozent, Supervisor und Selbsterfahrungsleiter in der Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeuten und Ärzten. Darüber hinaus ist er ein erfolgreicher Autor, hat gemeinsam mit Jens Korsten das Buch Familienglück veröffentlicht, sein neuestes Werk, Was Kinder brauchen, Erziehung aus Kinderperspektive, das im Dezember diesen Jahres veröffentlicht wird, ist ein umfassender Leitfaden für Eltern, um die seelische und emotionale Entwicklung ihrer Kinder zu fördern und sie auf ihrem Weg zu glücklichen und selbstbewussten Erwachsenen zu begleiten. Herzlich willkommen im heutigen T-Talk, Dr. Thomas Fuchs. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ich danke für die Einladung. Es ist mir eine Ehre.
Ja, herzlich willkommen, lieber Thomas, auch von meiner Seite. Und zum Warmlaufen die Frage vielleicht, was können denn unsere Zuhörerinnen in den nächsten circa 60 Minuten erwarten, wo wir vor allem über dein neues Buch, Was Kinder brauchen, Erziehung aus Kinderperspektive, sprechen werden?
Naja, es gibt ja heute so viele Erziehungsratgeber und ich versuche mit dem neuen Buch, und das ist einfach auch mein Tool, das ich insgesamt anwende, schaut die Kinder mal wieder ganzheitlicher an, versucht Probleme nicht immer ganz schnell zu lösen. Vieles in der Kinderwelt geht nicht so hopp hopp. Man muss die Kinderwelt wirklich verstehen und manchmal aus den Augen eines Kindes aufgucken und viel ganzheitlicher Kinder verstehen. Ja, ich glaube natürlich als Wissenschaftler an gute wissenschaftliche Grundlagen, aber ich glaube im Grundprinzip muss man Kinderversteher sein, wenn man mit Kindern entsprechend umgehen will und vielleicht auch mehr Familienglück kriegen will. Und diese Botschaft der Ganzheitlichkeit und sich wirklich kümmern um Kinder. Wisst ihr, die Eltern, die drehen sich heute oft um sich selber. Also das meine ich aber gar nicht so kritisch, sondern wir leben in einer Welt, da geht es wirklich nur um höher, schneller, weiter. Und sie verwalten sich selber und sie versuchen selber in ihrem Stress nicht in die Krise zu kommen. Und sie haben wenig Ressourcen frei für die Kinder. Und Kinder brauchen aber eigentlich Zeit und dass ich mich wirklich widmen kann. Wir haben leider jetzt auch schon Eltern, die beim Stillen sozusagen ihren Insta-Account verwalten und den verloren gegangen ist, dass die Stillzeit mit dem Kind was wirklich Wichtiges ist. Und ich versuche wieder, den Blick auf die Kinder zu richten. Und das werde ich jetzt auch nachhaltig hoffentlich 60 Minuten mit euch versuchen.
Thomas, wenn man sich die ganzen Zahlen anschaut, jetzt einmal ganz gesellschaftlich, nicht nur auf Kinder und Jugendliche bezogen, aber dann nehme ich wahr, wir leben in einer immer erschöpfteren Welt. Also Fälle von Burnout, Depressionen nehmen zu. Und vor allem bei den jüngeren Menschen, die ins Berufsleben auch kommen, noch stärker die Auswirkungen auf mentale Gesundheit. Was beobachtest du bei Kinder und Jugendlichen, die zu dir kommen? Und ganz grundsätzlich, geht es da auch schon los oder siehst du auch eine Tendenz, dass diese Zahlen zunehmen?
Also die Tendenz sehe ich eindeutig. Also ich bin jetzt, wie ihr vorher richtig sagtet, 25 Jahre in eigener Praxis niedergelassen und es wurde eigentlich immer mehr. Also ich habe 25 Jahre eine boomende Branche und ich sage immer, es könnte der Hausmeister da sitzen, dann wäre die Praxis auch voll. Ja, also das kann man nicht mal auf seine eigene Kompetenz zurückführen in dem Fall, sondern sobald du so eine Praxis aufmachst, ist sie voll. Und das zeigt die Not der Leute, das zeigt die Not der Kinder und die ist riesig. Und wir haben natürlich jetzt vor allem auch in den letzten Jahren viele Dinge, die das befeuern und wo wir auch die Studien dazu haben, dass es das befeuert hat. Man kann Corona nennen, ja, natürlich. Da weiß man heute, dass es eine krasse Auswirkung auf Kinder und Jugendliche hat und zumindest die Angststörung und die depressive Symptomatik massiv vermehrt hat. Ja. Wir sehen aber eben auch aus den Medienstudien, dass sich Kindheit heute viel zu früh auflöst. Mit 3 Mausklicks sind die Kinder am Smartphone in allen Bereichen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Sie haben nicht den Schutzraum, den sie brauchen. Sie kriegen die ganzen Katastrophen der Welt mit und sie haben nicht die Mechanismen als Kinder, das entsprechend zu verarbeiten und abzulegen, sondern es ängstigt sie. Ein einfaches Beispiel, das ich euch nennen kann, wir machen in der Psychodiagnostik auch teilweise so Satzergänzungsteste. Da sind Sätze angefangen wie, was weiß ich, mein Papa oder wenn ich groß bin, werde ich, was weiß ich. Und das hat man vor 20 Jahren nicht gesehen, dass die Kinder massive Ängste zum Beispiel auch vor der Klimakatastrophe äußern, ja, dass sie Angst vor Krieg haben, dass sie unsicher sind, was aus ihnen wird. Sie sind auch überzeugt, dass sie sich vielleicht medial nicht gut genug präsentieren. Also sie wachsen in eine Welt rein, wo es oft auch mehr um Schein als um Sein geht. Und sie kommen mit ihren Ängsten nicht klar. Sie sehen auch den Kontrollverlust der Eltern, die halt dann schnell gestresst sind und ihre Ruhe brauchen. Und das ist was, was Kinder nicht vertragen. Ja, die Welt ist für Kinder unsicherer geworden. Die seelischen Grundbedürfnisse nach Bindung, nach dem Gefühl von Selbstwirksamkeit und Kontrolle. Also ich kann Dinge beeinflussen, wie sie laufen in meinem Leben. Ich habe tatsächlich auch nachhaltigen Einfluss, die gehen verloren. Und manches können wir nicht ändern, wie die Kriege in der Welt aktuell, zumindest nicht so einfach. Aber in dem kleinen Kosmos Familie könnte viel geändert werden, wenn man versteht, was Kinder wirklich brauchen.
Und das, was Kindern dann jetzt fehlt, quasi, du hast Bindung, Selbstwirksamkeit und wir kommen darauf später noch zu sprechen, das wird dann im Erwachsenenalter, wird es ihnen ja weiterhin fehlen.
Genau.
Also es setzt sich ja fort. Es ist ja nicht einfach so getan, dass es mit einmal mit Erwachsenenalter weg wäre dann, richtig?
Richtig. Ich sag's mal so, Laps, das ganze Leben ist eine einzige Psychokacke. Also es fängt halt im Kindesalter an und ich brauche euch wahrscheinlich nicht zu erklären, dass alles, was Kinder erleben, prägt sie. Also Prägung wie eine Münze. Ja, und ich halte das dann für normal, was ich als Kindheit erlebe. Und so entwickeln Kinder zum Beispiel Bindungsmuster, sie entwickeln Verhaltensmuster. Und natürlich nehmen sie das in ihr erwachsenes Leben mit und halten dann vielleicht auch wieder komische Dinge für normal, also wie Bindung funktioniert. Ich kann das Beispiel nennen, ich habe immer wieder zum Beispiel so überkritische Väterschemata bei Kindern. Da kommt das Kind heim und sagt, es hat in der Mathearbeit eine 2. Und dann lobt der Papa das auch noch und sagt, ja toll, aber wer hat denn eine 1? Und das ist zum Beispiel eine Prägung. Beim Kind kommt an, okay, also es gibt noch bessere, 2 ist vielleicht auch nicht gut genug, ich muss mich anstrengen. Und das sind Prägungen, die halt reingehen, die auf Selbstwertgefühl gehen und die ich ins Erwachsenenalter natürlich mitnehme. Die kann ich nicht einfach abschütteln.
Was ich verstehe, dass du sagst, ist, Eltern denken eventuell schon aus der richtigen Perspektive heraus, gegenüber ihrem Kind zu handeln, im Sinne von, ich weiß, ich muss Kinder erstmal loben, na, für das, was sie tun. Und dann kommt aber vielleicht doch hinterrücks so ein bisschen dieses Gefühl durch beim Kind, ich habe das gegebenenfalls doch nicht ganz richtig gemacht, weil da fiel ja noch so ein weiterer Satz.
Genau. Wenn dann so Streitsituationen in der Familie entstehen und dann nach der 5. Aufforderung das Kind dann doch macht, was es soll, zum Beispiel den Ranzen in sein Zimmer räumen und nicht durch den Flur zu werfen oder sowas, dann sagen Eltern oft, ja, endlich hast du es gemacht, aber warum machst du es nicht gleich so? Ja, das hat immer so eine negative Verstärkung und das verträgt das Kind eigentlich nicht gut, weil wenn das Verhalten dann auftritt, das ich sehen will, dann sollte ich es tatsächlich auch verstärken und sagen, schön, dass es jetzt geklappt hat. Ja, so. Und diese kleinen Negierungen, die da immer drin sind, die sind schwierig. Und um auf unser eigentliches Thema auch nochmal zurückzukommen, wisst ihr, ich habe dieses Buch jetzt auch verfasst und ich kann ganz offen sagen, meine Kinder hätten auch was zu essen, wenn ich das Buch nicht verkaufe. Aber es ist wirklich eine Bilanz meines Kinderpsychologenlebens, was ich echt wichtig finde. Und wir haben heute so viele Probleme in der Welt und wir versuchen sie sehr kurzfristig zu lösen. Und ich bin inzwischen aus meiner Arbeit heraus, vielleicht auch berufskrank, einfach der Überzeugung, wir lösen die Probleme der Welt nur über die Kinder. Wir müssen bei den Kindern anfangen. Wenn wir nicht bei den Kindern anfangen, ja, dann wird's halt alles nichts. Ich brauche auch keine Biografie über Putin zu lesen, um zum Beispiel zu wissen, was der vermutlich erlebt hat als Kind, um dazu in der Lage zu sein, was er da produziert. Also da wird's vielleicht auch sehr politisch. Aber ich fand auch Astrid Lindgren gut, die 1978 gesagt hat bei der Verleihung des Deutschen Friedensbuchpreises oder wie das genau heißt. Die hat gesagt, wenn wir wirklich eine Welt verbessern wollen, dann müssen wir bei den Kindern anfangen. Wir müssen sie unfähig machen. Wir müssen ihnen zeigen, was echte Liebe ist. Und Liebe wird heute bei Eltern oft verwechselt. Die haben ein schlechtes Gewissen, weil sie so wenig Zeit haben. Dann gibt's eine kommerzielle Verwöhnung. Ja, das nennen sie dann Liebe, aber es ist eine emotionale Vernachlässigung eigentlich dahinter. Weil sie selber ihre eigene Stressverwaltung machen müssen, bei ihnen der Stressfass überkocht und dann bleibt das Wesentliche auf der Strecke. Ich bin auch der Meinung, dass die allermeisten Eltern, die mir begegnet sind, die lieben ihre Kinder wirklich. Aber sie sind auch geprägt von einer Welt, die ihnen sozusagen es unmöglich macht, die Welt aus Kinderaugen anzuschauen.
Hätte es dann eigentlich fast eine Art Erwachsenenratgeber werden müssen? Oder ist es das?
Naja, das ist es eigentlich. Also ich will mit diesem Buch Erwachsene wieder in die Lage versetzen, tatsächlich die Welt aus den Kinderaugen anzugucken und wieder ein Gespür dafür zu kriegen, was Menschen eigentlich grundsätzlich brauchen, wenn sie die Welt nachher als Erwachsene eher verbessern sollen und nicht verschlechtern. Was brauchen denn auch Kinder aus der Erwachsenenwelt, damit sie die krassen Probleme, die ihnen als Erwachsene begegnen werden und die sozusagen sie ja auch lösen sollen. Ich meine, die Kinder von heute sind die Bürger von morgen. Und die sollen tatsächlich auch die krassen Probleme mit Klima, ja, mit Pandemien, ja, mit Kriegen, die sollen die lösen. Und wir müssen alles dafür tun, sie auch in diese Lage zu versetzen. Und ich finde eben, wenn einer dieser Kinder später mal zu den Mächtigen dieser Welt gehört, dann wäre es gut, er hat in seinem Elternhaus gelernt oder in seinem Umfeld, was Liebe zum Beispiel bedeutet. Und dass ich nicht aus der Bindung rausgehe, weil ich ein paar Verhaltens- oder emotionale Probleme zeige. In der Bindung bleiben, auch wenn es schwierig ist, fällt Eltern heute schwer, weil sie wenig Zeit haben. Sondern sie steigen dann aus der Bindung aus. Und das ist so schwierig, weil das eben Bindungsmuster und Verhaltensmuster macht, die uns alle in der Gesellschaft nicht nützen, wenn sich sowas Kinder angewöhnen und dann im Erwachsenenalter weiter ausleben.
Du hast das Stichwort Bindung jetzt ja ein paar Mal genannt und das ist ja auch ein Kapitel in deinem Buch.
Ja.
Und weil es so wichtig ist an der Stelle, du betonst ja auch diese Bedeutung der sicheren Bindung Eltern-Kind immer wieder. Welche praktischen Tipps gibst du Eltern an die Hand, damit sie eben diese Bindung wieder verstärken können?
Also ich fange mal ganz vorne an. Ja, ein Kind kommt völlig fremdbestimmt auf die Welt. Ein Baby kann nicht überleben ohne seine Eltern. Und die innigste Beziehung hat sie völlig normal natürlich zu der Mutter, weil in dem Bauch ist das Baby aufgewachsen. Ja, und in der Regel haben die Frauen auch da einen kleinen Vorteil durch das Stillen. Ja, kommt natürlich auch nochmal Bindung zustande. Aber es fängt einfach damit an. In der Wissenschaft gibt es ein Phänomen, das nennen wir Absent Presence, also abwesende Anwesenheit. Und damit wird beschrieben, dass zum Beispiel, wenn Mütter stillen oder wenn Eltern den Kinderwagen schieben oder mit den Kindern unterwegs sind, dass sie dann tatsächlich beim Kind sein sollen. Ja, also zum Beispiel, wir wissen aus der Bindungsforschung, dass das Stillen, also wenn das Kind an der Brust liegt und wird von der Mama so ein bisschen an den Wangen gestreichelt und die Mama flüstert so ein bisschen mit ihr, ja schön, wie du trinkst und so, das macht echte Bindung. Und wenn ich währenddessen aber noch 3-4 WhatsApp schreibe, weil das Kind ja eh so für sich trinkt, dann macht das was mit Bindung. Oder geht mal auf den Spielplatz und guckt, wie viele Eltern ihr seht, die tatsächlich einfach ihr Kind genießen auf dem Spielplatz, ja, und nicht nebenbei auf dem iPad irgendwas daddeln, egal ob sie jetzt eine Serie gucken und so. Also dieses, ich widme mich und meine Zeit völlig dem Kind. Ich empfehle zum Beispiel auch wertvolle Familienzeit, ja, also wo keine Medien stören. Ich war vor kurzem mit der Familie im Urlaub in einem wirklich schönen Hotel, abends 4-5-Gänge-Menü. Du findest keinen einzigen Familientisch, wo nicht alle sich eigentlich mit ihrem Handy unterhalten und den Genuss und den Austausch eigentlich vergessen. Und wenn sie miteinander in Kommunikation treten, dann zeigen sie sich irgendein Video auf dem Handy oder ein lustiges Bild. So, das sind jetzt vom Stillen bis zum Älterwerden unterschiedliche Beispiele, die zeigen, dass wir vieles tun, was zumindest nicht einer guten und engen Bindung dient.
Das heißt, das ist schon mal der erste Rat, der erste Tipp sozusagen oder der erste Hinweis, ja, dass diese Faktoren, die eigentlich diese Bindung stören, Ja, und ja. Ich glaube, der Störer Nummer eins, nicht nur zwischen Eltern und Kindern, ich glaube, in jeder zwischenmenschlichen Beziehung ist dieses Smartphone. Ja, und die damit einhergehenden Social Media und was auch immer für Impulse da rauskommen. Es ist ja grundsätzlich, wir sagen, der Mensch sei ein soziales Wesen und wir leben von Beziehungen, von menschlichen Beziehungen.
Ja.
Das ist ja etwas, was nicht nur zwischen Eltern und Kindern gilt. Ja, das gilt ja später im Erwachsenenleben genauso. Und wie viel sind wir noch in Kontakt? Das heißt, das, was Eltern Kindern gegenüber hier tun oder nicht tun, das tun sie wahrscheinlich dann auch gegenüber Freunden, Bekannten mehr oder weniger nicht, ne?
Ja, die Frage ist halt zum Beispiel, also es wird jetzt fast ein bisschen einseitig, weil wir dann praktisch immer über die Medien und die Digitalität reden. Aber die ist natürlich wirklich auch ein zentraler Punkt geworden, ja. Ich erzähle euch zum Beispiel die Geschichte von dem kleinen Jonas, der bei mir war, wegen einem völlig anderen Thema. Ich habe ihn gefragt, und was hast du denn am Wochenende gemacht? Und er sagt, ja, also ich war mit meiner Mama in einem ganz tollen Hotel. Die Mama, muss man wissen, ist Influencerin. Ja, und wohnt in Hotels gratis, weil sie dann Bilder postet. Und der kleine Jonas, der saß ganz traurig bei mir und sagt, das war so toll und da hätte man so viel machen können, aber die Mama hat 3000 Bilder machen müssen, weil die müssen ja schön sein, ja, und dann konnten wir gar nichts Tolles mehr machen. Also posten ist zum Beispiel wichtiger geworden, ja, wie tatsächlich erleben und begreifen. Das sind so Geschichten, die mich halt irgendwie nachhaltig prägen, weil ich dann, die Kinder sitzen mir ja gegenüber und ich sehe die Traurigkeit in den Augen und was sie anderes erwartet haben. Und das macht Muster. Und wie du richtig sagst, Olli, das geht natürlich in den Erwachsenenbereich über. Also was ist denn üblich in zwischenmenschlichen Beziehungen? Ist üblich, dass 6 Freunde sich treffen und wir unterhalten uns und haben eine gute Zeit zusammen oder haben alle 6 zum Beispiel das Handy in der Hand und zeigen, was sie digital alles Neues entdeckt haben. Das ist einfach ein völliger Unterschied. Und für mich geht es da auch ein bisschen um Entmenschlichung, die es aufzuhalten gilt, weil es insbesondere mein Klientel, die Kinder, eben nicht vertragen.
Mindful Moment. Oh oh, da fühlt sich jetzt sicher die eine oder der andere ertappt. Ich mich auf jeden Fall auch. Viel zu oft lassen wir die dopamingeladene Online-Welt in unsere echte Realität herüberschwappen. Dabei verpassen wir, was passiert, wenn wir mal wirklich aufblicken. Also, ganz klarer Call to Action, sei präsenter. Egal ob mit Kindern, Familie, FreundInnen oder einfach im Team. Echtes Dasein geht nicht, wenn du beim Meeting noch schnell eine E-Mail tippst oder beim Kaffee-Date ständig aufs Handy schielst. Probier doch einmal dieses dreischrittige Experiment für 2 Wochen aus. Erstens, setze ein klares Ich-bin-jetzt-hier-Signal für dich und die andere Person. Handy lautlos und außer Sichtweite sicher verstauen. Zweitens, bei Handyimpuls zähl erstmal bis 5. Brauchst du es jetzt wirklich? Musst du wirklich draufschauen? Drittens, reflektiere nach deinem Termin oder deinem Treffen. Warst du wirklich präsent? Was lief gut? Was geht vielleicht nächstes Mal noch besser? Lass dich überraschen, wie sich Verbindungen verändern, wenn du wirklich da bist.
Und was sind Konsequenzen, wenn jetzt diese Eltern-Kind-Bindung und diese Beziehung nicht so gut ausgeprägt ist? In einer idealen Welt, ja, du hast schon gesagt, immer präsent sein, beim Kind sein. Also, wenn das jetzt gestört wird und immer mehr gestört wird, was siehst du dann, was beobachtest du bei Kindern und dann bei Jugendlichen als Resultat von fehlender Bindung?
Also beim Kind ist zuerst sichtbar, dass die Eltern kein sicherer Ort sind. Ja, also wir haben ja in der Bindungsforschung ganz viele Methoden, um zu schauen, wie Bindung aussieht. Und da gibt es zum Beispiel den Fremde-Situation-Test. Da bringt man Kinder mit der Mama in einen Raum und dann geht die Mama mal raus oder es kommt eine fremde Person und man schaut, wie das Kind reagiert. Wir haben verblüffend wenige Kinder, die heute tatsächlich sicher gebunden sind. Also in ganz jungen Jahren dann auch reagieren auf das, dass die Mama nicht mehr da ist und eine fremde Person kann diese Sicherheit auch nicht vermitteln. Ja, die suchen dann nach der Mutter. Sie gehen auch sofort zur Mutter, wenn die zurückkehrt in den Raum. Die sind sicher gebunden. Wir haben heute viele Kinder, die sind unsicher gebunden. Sie sind unsicher vermeidend gebunden. Damit meinen wir, die reagieren dann auch ambivalent. Also sie suchen dann die Nähe der Mutter. Aber sie stoßen sie dann auch gleich wieder weg und sind aggressiv. Solche Dinge, das sind so die frühen Muster. Und für mich wächst sich das eben dann aus in der Erwachsenenwelt bis hin zu, wenn du nicht bist, wie ich dich gerne hätte, ja, entsorge ich dich. Ja, ich meine, ihr braucht euch ja nur mal intensiv zum Beispiel mit Dating-Plattformen beschäftigen. Also mit welchen Algorithmen bringen die Leute zusammen? Und wie gut funktionieren die Beziehungen? Ja, Dating-Plattformen sind schon wieder Richtung Untergang, habe ich mir auch angelesen, weil es klappt halt nicht. Beziehungen klappen schlechter, wenn ich nicht persönliche Matches gemacht habe. Und ich kenne viele Menschen, die einfach erwarten, andere Menschen müssen so sein, wie sie sie gern hätten, so auch so mechanistisch und in der Beziehung bleiben, in Bindung bleiben, miteinander an einer Beziehung arbeiten, ja, sie entwickeln, sie ausbauen, sie vielleicht auch in eine andere Phase überführen. Dazu werden Menschen weniger fähig, wenn sie nicht sicher gebunden sind.
Du hast ganz grundlegende Beispiele in deinem Buch genannt. Ich fand das sehr, sehr spannend, weil ich teilweise gar nicht erwartet hätte, dass sich das fehlende Gefühl von Bindung dafür die Ursache sein kann. Zum Beispiel sprichst du darüber, dass ein Kind sich keinen Pullover anziehen möchte, obwohl es draußen kalt ist.
Ja.
Und dass der Aufforderung nicht nachgekommen wird. Und in dem Fall würdest du quasi als Eltern denken, voraussichtlich sowas wie einfach ein trotziges und schwieriges Kind. Ja, und da muss ich vielleicht mal von den Erziehungsmaßnahmen einfach mal anfangen, ein bisschen strenger zu werden. Also Hypothese. Du sagst, das kann eine ganz andere Ursache haben. Und die liegt eventuell sogar in der Bindung begründet.
Ja, weil das merke ich sogar manchmal in professionellen Bereichen, weil ich ja auch in Kitas komme, um Verhaltensbeobachtungen von irgendwelchen Kindern zu machen. Und da habe ich eine Szene beobachtet, die hat mich ja nachdenklich gemacht, weil das sind ja Profis und Erzieherinnen sind heute eigentlich hervorragend ausgebildet. Aber da hat eine Erzieherin mit einem dreijährigen Kind diskutiert, weil das wollte keine Matschhose anziehen, als die Gruppe in den Garten ging. Ja. Und sie hat dann angefangen, dem Kind zu erklären, ja, aber du weißt doch, und dann sonst wird deine richtige Hose dreckig und dann schimpft vielleicht die Mama und außerdem kommst du nachher so und so hier rein und verschmutzt die Räume und so redet die auf das Kind ein. Das ist alles okay, nur Kinder tun bis zum Grundschulalter etwas nicht, weil sie es logisch einsehen und erklärt bekommen haben, sondern sie tun es, weil eine an sie gebundene Bezugsperson es sagt. Ja, das heißt, ich kann auch in dem Pullover-Beispiel, Kai, das du genannt hast, ich kann auch einfach sagen, du ziehst den Pullover an, weil ich deine Mama bin. Also ich habe nichts dagegen, wenn eine Mama sagt, es ist draußen kalt und du könntest krank werden und das möchte ich nicht, ich will, dass dir es gut geht, da habe ich nichts dagegen. Aber die Leute müssen verstehen, dass das Kind es anzieht, weil es sicher gebunden ist und die Bezugsperson es sagt. Das heißt, unbewusst glaubt es, wenn die Person das verlangt, dann ist es gut für mich. So. Und natürlich kommt dann dazu, dass Kinder irgendwann Grenzen testen und dann hilft schon auch Konsequenz. Und da ermutige ich Eltern dann, vor allem bei kleinen Vorschulkindern, dann sagen sie einfach, du ziehst den jetzt an, weil ich es dir sage und ich deine Mama bin. Und die Menschen haben aber eine große Unsicherheit und denken, oh, ich breche die Seele des Kindes, ich breche das Ich, höre ich ganz oft. Das ist aber in dem Alter nicht der Fall. Hier ist durch Liebe legitimiert, dass ich besser weiß, wie eine Situation bewältigt wird. Ich mache das nicht aus einem Machtgefühl heraus, sondern und da trauen sich die Menschen so wenig. Da ist so viel Unsicherheit in die Welt gekommen.
Aber in dem Fall jetzt mal ganz praktisch, aus meiner eigenen Rolle als Vater gesprochen. Wir haben Herbst, es ist kühl. Die kleine Maus hat noch auf dem Sommer ein paar offene Sandalen, die sie liebt, ihre Katzenschuhe. Sind kleine Katzenaugen drauf, okay? Wir sagen, komm, wir gehen ein bisschen raus, kicken. Also ich mit meinem Sohn und die Kleine will natürlich mitkommen. Sagt, ich hole noch meine Schuhe und kommt mit den Katzenschuhen. Da sage ich, Charlotte, du musst bitte deine Herbstschuhe anziehen, weil draußen ist es kalt. Nein, sie will aber die Katzenschuhe anziehen. Dann ging das kurzzeitig hin und her. Und in dem Moment, ich weiß gar nicht mehr, worauf wir uns geeinigt hatten. Ich glaube, sie hat dann tatsächlich irgendwann die Herbstschuhe angezogen. Aber ich habe mich sehr, sehr stark erinnert gefühlt an diese Diskussion, die du verfolgt hast, als du in der Kita warst. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann war das jetzt weniger bei ihr der Wunsch, wirklich ihre Lieblingsschuhe anzuziehen, sondern potenziell ein Thema resultierend aus einer nicht ausreichenden Bindung zu mir, was dafür gesorgt hat, dass sie sich geweigert hatte, die dicken Schuhe anzuziehen?
Naja, das würde ich mir jetzt nie anmaßen zu sagen, das in dem Fall war ein Bindungsproblem, weil es wäre ja auch viel zu einfach zu sagen, ja, Kinder lieben bestimmte Kleidungsstücke, ja, und möchten die anziehen. Aber ich finde, ein gesunder Erwachsener sollte dann entscheiden, okay, kann ich ihr den Wunsch zugestehen, weil es ein echter Wunsch ist und sie liebt eben diese Schuhe, oder kann ich das nicht, weil wir jetzt raus ins nasse Gras gehen, ja, und die Sandalen wahrscheinlich halb ruiniert sind. Und an dem Punkt muss ich entscheiden, okay, wo setze ich mich durch, ja, und lasse das nicht zu. Und dann muss ich es auch nicht lange begründen. Ich kann kurz sagen, ja, es ist Herbst und draußen ist es kühl, da nehmen wir die Schuhe nicht mehr, da habe ich nichts dagegen. Aber eigentlich sollten wir auf die Bindung setzen und uns einfach auch mal trauen und sagen, nö, ich bin dein Papa und ich sag dir, du machst das jetzt. Und keine Angst, kein Kind verliert die Seele oder bricht das Ich, weil da eine klare Ansage kommt.
Ich finde das so spannend, weil du damit so ein bisschen dieses Spannungsfeld aus Elternsicht zwischen Konsequenz und Bindung aufzeigst oder diesen Raum aufmachst, ja. Auf der einen Seite sagst du, es ist wichtig, konsequent zu sein. Und auf der anderen Seite scheint es aber auch teilweise so zu sein, dass wir vielleicht weniger konsequent sein müssten, weil Dinge von Anfang an viel besser passieren würden, wenn im Vorfeld das Thema Bindung stärker beachtet wäre. Ist das richtig?
Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr das mal irgendwo gelesen habt. Wir unterscheiden ja unterschiedliche Bindungsstile. Ja, es gibt zum Beispiel einen autokratischen Erziehungsstil. Weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte erinnert mit der Tiger Mom. Tiger Mom war vor so 10 Jahren Hype. Die hat ein Buch veröffentlicht, weil sie ihren Kindern die Stofftiere verbrannt hat, wenn sie keine Hausaufgaben gemacht haben oder nicht Klavier geübt haben. Ja, diese Eltern, autokratische Eltern, die sind kalt. Ja, die spielen ihr Machtverhältnis aus und stülpen es dem Kind über, ohne jeden Beziehungsaspekt eigentlich. Ja, das spielt keine Rolle. Und dann gibt's so die warm-permissiven Erziehenden, das ist auch ein Erziehungsstil, da stören Regeln nur, weil man muss ja immer Harmonie haben, ja, und Grenzen darf man nicht setzen. Also die sind sehr warm, aber überhaupt nicht klar. Ja. Und was wir aber brauchen, ist einen autoritativen Erziehungsstil. Und der verbindet genau Beziehung und Bindung mit Konsequenz. Ja. Also diese Eltern sind absolut klar, aber sie sind eben auch warm, einfühlsam, empathisch, holen das Kind ab. Und sie sind auch unterstützend in schwierigen Situationen. Aber sie lassen zum Beispiel auch ein Kind mal eine Konsequenz spüren. Die sagen dann sowas wie, naja, schauen wir, wie wir aus der Nummer mal rauskommen. Papa und Mama sind an deiner Seite, aber verantwortlich bist jetzt erstmal du. Zum Beispiel mit deinem Lehrer irgendwas zu besprechen oder sowas. In dieser autoritativen Geschichte, das ist der Erziehungsstil, den wir eigentlich wollen, weil er eben diese Wärme der Beziehung verbindet mit einer Klarheit, die Kinder einfach brauchen, weil sie Leitplanken brauchen. Kinder sind weiße Blätter, die kommen als weiße Blätter auf die Welt und die müssen lernen, wie die Welt tickt. Und sie lernen aber heute oft, ja, ich muss nur 10-mal fragen, dann wird aus einem Nein der Mama ein Ja. Ja, und ich sage immer, das ist Erziehung zur Nervensäge, weil die Kinder lernen dann, ja nicht, das war jetzt eine Ausnahme, weil es irgendwie eine bestimmte Situation erfordert ist, sondern sie lernen, ich muss nur oft genug fragen, dann wird aus einem Nein ein Ja, also nervig. Ich kann am Kind bleiben, ich kann auch freundlich bleiben, dazu gehört auch eine Gelassenheit, aber Kinder brauchen Klarheit. Das ist auch eine Berufskrankheit von mir, sage ich immer. Ich diskutiere bei keinem Vortrag mehr mit irgendjemandem, ob Kinder Regeln und Grenzen brauchen. Die brauchen sie natürlich, weil ich habe das ja gesehen, dass Kinder, wenn sie genügend geliebt werden und Essen und Trinken kriegen, dann wird es nur lang nicht gut.
Ein Punkt, den ich auch beobachte, bei diesem Thema, wie kann man Bindung stärken, dass viele Eltern auch unsicher sind. Dann gibt's Stichwort Helikoptereltern, ja, die irgendwie alles überbetütteln. Ja. Und das ist ja manchmal auch schwierig, dann vielleicht für Eltern zu unterscheiden, mache ich dann vielleicht zu viel an Bindung? Oder vielleicht verwechseln sie auch Bindung mit etwas anderem, mit Ersatzhaltungen. Also Bindungsabsicht versus Kontrollabsichten. Ja, wie hilfst du Eltern, in solchen Unsicherheiten dann klarzukommen?
Also danke auch für das Thema, weil das Buch sendet an Eltern auch die Botschaft, wir wollen keine perfekte Eltern züchten, es reichen hinreichende. Ja, und wenn du die Helikoptereltern ansprichst, das sind ja die, die wollen eigentlich perfekt sein, die wollen alles richtig machen. Und in meiner Berufswelt, ich erlebe Sachen bei Elternabende, die gehen in Internaten, was weiß ich, gegen die Bioqualität des Mineralwassers vor. Da merkt man richtig, das ist völlig übertrieben, was die eigentlich tun und wie sie dann kämpfen für ihre Kinder. Was Helikoptereltern übersehen, und das machen wir mit denen. Also deswegen zu jeder Kindertherapie wird heute von der Krankenkasse Bezugspersonenstunden genehmigt. Ja, das heißt nicht, weil die Eltern immer schuld sind, muss man auch mit denen arbeiten. Aber eben wegen der Bindungskiste gibt's da eine Verbindung. Und Helikoptereltern merken eigentlich nicht, dass sie nicht an der Entwicklung ihres Kindes arbeiten, wenn sie alles kontrollieren und managen und überwachen. Ja, sondern sie reduzieren eigentlich ihre eigenen Ängste, die in ihnen stecken, warum auch immer, meistens biografisch bedingt. Ja, also sie haben schreckliche Angst. Sie haben wahrscheinlich in ihrer Biografie gelernt, es passieren schreckliche Dinge, wenn ich nicht alles unter Kontrolle habe und nicht alles perfekt ist. So. Und die werden dieses Muster nicht ändern, wenn sie auch mal sich selber anschauen. Und dafür haben wir Bezugspersonenstunden. Wenn die nicht ausreichen, machen wir auch mal eine eigene Therapieempfehlung. Aber die Helikoptereltern sind eigentlich nicht beim Kind und an der positiven Entwicklung ihres Kindes. Sie sind bei sich selber, um ihre eigenen Ängste zu reduzieren.
Danke für die Klarstellung. Jetzt nochmal auf das Bindungsthema. Hinter dieser Bindung, schreibst du ja auch, liegen ja seelische Grundbedürfnisse von Kindern. Kannst du vielleicht dazu nochmal was sagen, welche das sind? Weil diese Grundbedürfnisse, die tragen uns ja durchs ganze Leben.
Ja, das freut mich auch, wenn sich dafür jemand interessiert, weil was Menschen immer auf dem Schirm haben, ist, dass Kinder körperliche Grundbedürfnisse haben. Also allen Elternteilen ist klar, wenn das Kind nicht isst, wenn es nicht trinkt und so weiter, dann wird es relativ schnell schwierig. Was die Leute viel weniger auf dem Schirm haben, ist, dass es tatsächlich lebenswichtige seelische Grundbedürfnisse gibt. Und das erste und wichtigste ist eben wieder Bindung. Ja, Menschen sind Beziehungsmenschen. Es gibt ja auch so ganz alte, relativ grausige kaiserliche Experimente. Da haben sie Kinder in irgendwelche Räume und Verliese gesteckt und man hat sie aber körperlich völlig versorgt. Sie hatten zu essen, zu trinken, aber sie hatten keine Ansprache. Diese Kinder sind alle gestorben. Ja, also daran sieht man an diesen Bindungsexperimenten, Bindung ist ein zentrales seelisches Grundbedürfnis. So. Ein zweites, man hat mal in der Forschung und in der Therapieforschung vier wichtigste definiert. Das zweite ist Selbstwertstabilisierung. Das heißt, jeder Mensch will Erfolgserlebnisse haben, will irgendwas gut können und nicht immer bloß die oder der Blöde sein, der halt wieder irgendwas nicht kann. So. Und das dritte nennen wir Kontrolle und Autonomie oder Selbstwirksamkeit. Das heißt, ein Mensch will das Gefühl haben, dass es Situationen im eigenen Leben beeinflussen kann. Also wenn ich mich zum Beispiel in der Schule anstrenge, bin ich besser, wie wenn ich mich nicht anstrenge. Ja, aber es hat was mit mir zu tun. Und das Leben bietet halt zum Beispiel Entscheidungsfamilien, Kinder haben keinen Einfluss, dass die Eltern sich trennen, sie haben keinen Einfluss, welche neue Partner sie in die Familie holen, sie müssen das halt aushalten, sie haben keine Kontrolle darüber. So. Und das vierte Grundbedürfnis nennen wir Lustgewinn oder Unlustvermeidung. Das ist ganz einfach. Jeder Mensch will auch mal Spaß haben und nicht dauernd nur machen, was keinen Spaß macht. Ja? Ich meine, wir Erwachsene müssen ja auch manchmal Dinge tun, die keinen Spaß machen. Aber wenn der Mensch halt dauerhaft Dinge tun muss, die keinen Spaß machen, dann kollidiert es mit diesem seelischen Grundbedürfnis nach Lustgewinn. Und für uns Therapeuten ist jetzt klinisch relevant, wenn eines oder mehrere dieser seelischen Grundbedürfnisse über längere Zeit nachhaltig verletzt wird, dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind Probleme bekommt im psychischen Sinne. Also dass eine Essstörung, eine Angststörung, eine Depression, irgendwas entsteht. Deswegen sind für uns die seelischen Grundbedürfnisse so wichtig und das habe ich dann eben verknüpft auch mit dem Kapitel Resilienz, weil es im Leben ja um Widerstandsfähigkeit geht und die wird eben auch mitbestimmt, wie gut meine seelischen Grundbedürfnisse erfüllt waren.
Kann das eigentlich später noch geheilt werden? Also nehmen wir mal an, das ist jetzt über einen längeren Zeitraum eben so passiert und die Kinder, Jugendlichen sind noch nicht bei dir in der Praxis gewesen und gehen ins Erwachsenenalter. Ist sowas später auch noch in Anführungszeichen wieder heilbar? Also können diese Grundbedürfnisse auch wieder befriedigt werden, sodass dann gegebenenfalls Verhaltensauffälligkeiten wieder verschwinden?
Also klar, du redest mit einem optimistischen Psychotherapeuten, der würde immer sagen, natürlich geht das. Man muss aber, wenn man es jetzt wissenschaftlich betrachtet, sagen, ja, also was schon eine der größten Herausforderungen für uns ist, sind die frühen Bindungsstörungen. Also wenn zum Beispiel drogenabhängige Eltern schon im ersten Lebensjahr nach den wichtigsten körperlichen und seelischen Grundbedürfnissen nicht geschaut haben, das ist wirklich was, was sehr, sehr prägend ist und ganz, ganz schwierig wieder rauszukriegen. Aber es gibt unterschiedliche therapeutische Schulen, wie zum Beispiel die Schematherapie oder so, die dann schon guckt, welche Grundbedürfnisse waren nicht erfüllt und zu welchen Verhaltensmustern und Problemen führt das heute. Und da kann man sehr viel dafür tun. Ein Begriff in der Psychotherapie ist zum Beispiel die Nachbeälterung. Was ist Nachbeälterung? Also da wird genau geguckt, was hat denn eigentlich gefehlt? Und der Therapeut, die Therapeutin hilft eben dann dem Patienten tatsächlich. Also erstmal als Gegenüber geben wir dann natürlich auch ein Stück weit diese seelischen Grundbedürfnisse, aber wir erklären auch, du bist jetzt nicht mehr 8, du bist jetzt vielleicht 28. Was kannst du jetzt selber dafür tun, dass diese Grundbedürfnisse erfüllt werden? Ja, und das ist natürlich eine sehr komplexe Therapiewelt, aber natürlich können wir Dinge ändern. Ob wir sie immer heilen können, kann ich nicht versprechen, aber wir können ganz nachhaltige Verbesserungen erzielen, wenn wir uns an der wissenschaftlichen Psychotherapieforschung und den entsprechenden erfolgreichen Methoden auch orientieren, weil auf dem Psychomarkt, das brauche ich euch nicht zu sagen, bräuchte auch vieles, was eben nicht ganz so seriös ist.
Mindful Moment. Vielleicht kennst du den Satz, be who you needed when you were younger. Sei die Person, die du als Kind gebraucht hättest. Genau darum geht es beim sogenannten Nachbeeltern. Also als erwachsene Person bewusst für die eigenen seelischen Grundbedürfnisse sorgen. Das sind Bindung, Selbstwertstabilisierung, Selbstwirksamkeit und Lustgewinn. Denn das kann deinen Alltag und auch dein Lebensgefühl nachhaltig verändern. Und davon profitierst letztendlich nicht nur du, sondern auch die Menschen um dich herum. Die folgenden Fragen können dir dabei helfen, deine Bedürfnisse zu reflektieren. Schauen wir uns als erstes mal Bindung an. Welche Menschen geben mir Sicherheit und Zugehörigkeit in meinem Leben? Selbstwert? Wie spreche ich innerlich eigentlich mit mir, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Selbstwirksamkeit? Wann habe ich zuletzt erlebt, dass mein Handeln etwas Positives bewirkt hat? Und zuletzt Lustgewinn. Wann habe ich das letzte Mal etwas nur aus Freude getan? Und was genau war das? Nimm dir einmal diese Woche bewusst Zeit für diese Fragen und entscheide, welches Bedürfnis besondere Aufmerksamkeit und ein bisschen Aktivität deinerseits benötigt.
Angenommen, ein Vater, der im Rahmen des Aufwachsens der Kinder nicht ausreichend präsent war, hört das jetzt und denkt sich, das könnte bei uns Sinn machen, weil er vielleicht doch die ein oder andere Verhaltensweise, die du beschrieben hast, bei seinem Kind entdeckt und würde zu dir kommen und du würdest mit ihm sprechen, würdest erkennen, tatsächlich, da sollte man was machen, da könnte man was machen, das hätte einen Mehrwert für beide, vielleicht sogar für beide Parteien. Was genau kann man tun, um beispielsweise als Vater im Nachgang nochmal die Bindung zu den Kindern zu stärken, wenn man vielleicht zuerst zu stark geschäftlich eingebunden war und das nicht entsprechend wahrnehmen konnte?
Na, ich würde dem immer sagen, es ist nie zu spät. Also Sie können jeden Tag anfangen, auch wenn Ihr Jugendlicher schon 16 ist. Ja, also sich mehr einzubringen, Angebote zu machen. Aber dabei wird es halt wichtig sein, dass man das Kind dort abholt, wo es heute steht. Also ich habe viele Jugendliche in Therapie, die mir sagen, mein PC versteht mich besser als mein Vater. Ja, ich meine, das ist ein harter Satz. Ja, und dann kann ich ja in Bezugspersonenstunden mit dem Vater arbeiten. Woran könnte denn Ihr Jugendlicher erkennen, dass Sie ihn tatsächlich auch verstehen? Ja, und oft sehe ich halt dann das Muster, ja, aber der soll und der muss und was weiß ich. Und dann sage ich immer, stopp, jetzt bleiben Sie einfach mal hier. Also es geht jetzt nicht um Leistung, es geht um Bindung. Was würde Bindung machen? Ja, macht ihr im Urlaub zusammen einen Tauchkurs? Ja, oder geht ihr mal Billard spielen, obwohl die Mama dann wieder findet, dass der Sohn zu spät ins Bett kommt? Ja, also bleibt mal bei der Bindung und nicht gleich wieder beim Funktionieren in der Welt. Und ich glaube, da kann es immer einen Einstieg geben, weil ich auch die Erfahrung habe, Kinder haben eine große Sehnsucht nach ihren Eltern. Was lange gefehlt hat und ich spät kriege, ist besser, wie wenn ich es nie kriege. Da würde ich immer ermutigen, wir sind alle nicht perfekt, wir haben es alle nicht gut hingekriegt. Vielleicht hätten wir zu diesem Podcast mal meine 3 Kinder holen sollen und da könnten die Rückmeldung geben, was der Vater alles verbockt hat in seiner Fachexpertise. Es laufen Dinge schief, es gibt bestimmte äußere Zwänge, wie zum Beispiel Berufstätigkeit, ja, von Elternteilen, die halt bestimmte Zwänge notwendig machen. Aber echtes Interesse am Kind und ich tue mit dir was und ich tue es gerne und man spürt nicht schon mit jeder Ader, dass er der Papa eigentlich gar keinen Bock hat, mit mir hier jetzt mit Gummistiefeln im Bach zu stehen oder sowas, ja, dann gibt's für jeden und für alle eine Chance der Verbesserung.
Und sag mal, angenommen, sowas findet nicht statt, also sowohl nicht in frühen Phasen als auch durch dieses Konzept der Nachbeälterung, wie äußert sich das typischerweise im langfristigen Lebenslauf bei den Menschen, die beispielsweise im Rahmen ihrer Jugend und ihrer Kindheit die Anerkennung des Vaters oder der Mutter stark vermisst haben? Ich meine, da entsteht ja eine Art von Gap und wahrscheinlich ist ja dieser Durst, ne, also wahrscheinlich ist ja dieses unterbewusste Bedürfnis, das dann doch nochmal irgendwann in irgendeiner Form zu befriedigen, das drückt sich ja dann nicht unwahrscheinlich in einer Art und Weise aus, dass man versucht, über gewisse Kompensationsformen dann doch nochmal dieses Gefühl zu erfahren, was man in der Jugend oder in der Kindheit so vermisst hat. Ja. Korrigier mich, wenn es falsch ist, aber falls es einigermaßen richtig ist, in welche Form von Lebensläufen drückt sich sowas klassischerweise aus?
Ja, ich versuche die Antwort einigermaßen kurz zu halten, aber wir beginnen mal mit der Bindungsstörung am Anfang. Was machen bindungsgestörte Kinder? Es gibt zum Beispiel eine Bindungsstörung mit Enthemmung. Ja, die verhalten sich ständig so, dass man eigentlich aus der Bindung gehen muss. Also sie sind zum Beispiel aggressiv, sie sind trotzig, sie sind oppositionell, ja, weil sie eigentlich ein Konzept im Kopf haben, ja, ich werde ja eh wieder verlassen. Also es bleibt eh niemand zuverlässig da. So, und sie produzieren eigentlich paradoxerweise ein Verhalten, damit sie wieder bestätigt werden. Ah ja, der lässt mich auffallen. So, und jetzt komme ich zur Antwort deiner Frage. In mehr oder weniger softer Weise sieht man das dann auch im Erwachsenenalter noch. Ja, also das Bindungsfass wurde nicht befüllt und soll jetzt um jeden Preis befüllt werden. Und dann kann man zum Beispiel ein Verhaltensmuster sehen, dass da so ein Narzisst sitzt und so ein Prahler, dessen Aktien immer steigen, der immer nur Erfolg hat, der alles toll kann und alles viel besser als die anderen. Ja, weil er denkt, wenn die anderen mich toll finden, ja, dann bleiben sie mit mir in Beziehung. Ja, es kann aber zum Beispiel auch einen Verlauf nehmen, wo dann in Partnerschaften auffällt, dass echte Bindung gar nicht ausgehalten wird, ein stetiges Misstrauen, stetige Eifersucht da ist, weil immer noch die Grundüberzeugung da ist, der verlässt mich eh wieder. Was wir schwierig können, ist prognostizieren, welches Muster wird genau entstehen, ja, im Erwachsenenalter, weil eben noch viele Einflussfaktoren von links, rechts und aus anderen Richtungen kommen, die dann bestimmen, ob es in eine narzisstische Richtung geht oder in eine misstrauische Richtung oder in nochmal eine andere. Aber es wird auf jeden Fall noch spürbar sein. Und ihr kennt ja auch die Menschen, die wir nennen Fishing for Compliments. Ja, also so, das ist eigentlich eine Art, Selbstwert und auch Bindung herzustellen. Und so gibt es ganz viele Muster, die wir im Erwachsenenalter da sehen können.
Gibt es da eigentlich bei dem ganzen Komplex Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen?
Ja, da sprichst du ja auch wieder ein eigenes Kapitel an, also Geschlechterunterschiede zwischen Jungen und Mädchen, die gibt es. Ich muss jetzt schon wieder in so einem modernen Podcast aufpassen, was ich sage, weil das ist ja irgendwie gar nicht mehr so en vogue, ja, dass anerkannt wird, dass es zwischen Männern und Frauen und zwischen Jungs und Mädchen einfach angeborene Geschlechterunterschiede gibt. Die gibt es aber einfach und man kann natürlich auf der anderen Seite auch sagen, sie sind gar nicht so groß, wie man manchmal denkt. Und es bestimmt schon eine Gesellschaft und eine Kultur, wie groß sie tatsächlich werden. Also es gibt genetisch angelegte Geschlechterunterschiede. Die sind einfach so. Die kann man auch nicht wegreden, weil wir gerade gendern oder sonst was machen. Aber den Hauptunterschied, der entsteht natürlich gelernt. Ja, indem ich bestimmtes Spielzeug zur Verfügung stelle. Aber die Unterschiede sind einfach auch genetisch festgelegt, weil es gibt Untersuchungen, die zum Beispiel zeigen, wenn du eine Puppe hinlegst, dann greift das Mädchen häufiger zur Puppe und der Junge häufiger zum Spielzeugbagger. Und da kannst du anbieten im Kinderzimmer, was du willst. Das bleibt eben so. Und es gibt frühe Unterschiede. Zum Beispiel Jungs können sich deutlich schlechter konzentrieren als Mädchen. Das ist einfach so angelegt. Ja, und unsere Schulwelt geht zum Beispiel da auch kaum darauf ein. Ja, wir haben Mädchen, es war bei meinen 3 Töchtern auch so, ich habe mich immer gewundert, weil ich das als Junge gar nicht kannte. Ja, die kamen von der Schule und haben sich hingesetzt, weil die Mama noch nicht fertig gekocht hatte und haben ihre Hausaufgaben gemacht. Mit endloser Freude 3 Zeilen kleine A's in grün, gelb und blau. Wenn du das mit einem richtigen Kerl machst, der kriegt einen Vogel. Ja, also da gibt's einfach klare Unterschiede, die angelegt und nicht anerzogen sind. Und worauf wir als Gesellschaft achten sollten, ist zum einen anerkennen, ja, Jungs sind anders als Mädchen, die werden anders geboren. Die sind auch früher, zum Beispiel als Babys, viel anfälliger für Krankheiten. Und wir können grundsätzlich sagen, Mädchen haben in den ersten 10 Jahren weniger Probleme und in den zweiten 10 Jahren mehr. Jungs haben eher in den ersten 10 Jahren Probleme und in den zweiten 10 Jahren tendenziell eher weniger. Was wir tun sollten, wir sollten Mädchen ermutigen, dass sie ab 12 nicht nur danach schauen, dass sie gut aussehen, sondern dass sie ihre mathematischen Fähigkeiten ausbauen. Weil Mädchen können genauso gute Mathematiker werden und können genauso gute Architekten werden, aber wir müssen eben dranbleiben und darauf achten, dass wir gesellschaftlich nicht bestimmte Dinge einfach verstärken. Und wir haben eine endlose Diskussion darüber, über weibliche Körper und was weiß ich, aber nachhaltig ändern tut sich am Ende dann eben doch nichts. Ja, und da finde ich auch, da müssen wir mehr dranbleiben und wir kriegen das nicht durch die Gleichberechtigungsdebatte in Griff. Solange wir nicht anerkennen andererseits, dass es genetisch angelegte Unterschiede gibt und die sind auch okay. Ja, und die müssen wir nicht alle nivellieren, sondern wir müssen damit umgehen.
Worauf müssen wir denn als Gesellschaft in dem Zusammenhang achten?
Naja, dass wir tatsächlich die Schwächen, die genetisch angelegt sind, ausgleichen. Also als Beispiel, die Mädchen haben viel bessere sprachliche Fähigkeiten. Sie haben auch emotional empathisch etwas bessere Fähigkeiten angelegt und wir müssen zum Beispiel darauf achten, dass es völlig okay ist, dass der Junge mit Puppen spielt und die Puppe wickelt. Ihr glaubt gar nicht, so weit wir heute in dieser Debatte gesellschaftlich sind, aber ich habe hunderte von den Vätern bei mir sitzen, die dann sagen, oh, wird der jetzt schwul? Ja, weil der Junge, der Sohn zum Beispiel die Puppe wickelt. Ja, und Homosexualität, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es ja überhaupt kein Problem darstellt, aber Homosexualität ist genetisch angelegt. Man kann Homosexualität nicht anerziehen, weil das Kind die Puppe wickelt, sondern der Vater sollte sich eigentlich freuen, dass der Sohn sich tatsächlich auch mit der Pflege beschäftigt und sich einfühlt, was braucht das Baby und so weiter. Das sind tolle Dinge. Und das andere ist eben, als Beispiel, und da gibt's eben einige, wie schaffe ich es, dass Mädchen sich weiter für Zahlen und Mathematik interessieren? In der Grundschule sind die nämlich super, ja, aber irgendwann fangen sie dann an, dass sie in den sozialen Medien kennenlernen, dass es wichtig ist, schön zu sein, dass es wichtig ist, schlank zu sein und dass man damit viel mehr Erfolg hat. Und dann vernachlässigen sie eigentlich wichtige Dinge und die Entwicklung von Bereichen, von Entwicklungsbereichen, die ihnen genauso liegen würden. Und so entstehen Rollenklischees. Ich glaube, da sind Eltern dafür zuständig und dann eben auch unsere Bildungseinrichtungen, dass sie darauf achten.
Wie beurteilst du in dem Zusammenhang, jetzt gibt es ja eine neue Gesetzgebung zum Thema Gleichberechtigung, in der schon Minderjährige ihr Geschlecht selbst aussuchen dürfen. Ich sag mal, diese Wahlmöglichkeiten, die machen es ja noch komplexer. Ja, ist ja schon komplex genug, so wie du es auch beschreibst, diese Unterschiedlichkeiten und dann wieder Gemeinsamkeiten zwischen Jungs und Mädchen zu bekommen. Das wird ja dann noch komplexer für Kinder, dann, wenn sie sich auch schon früher entscheiden können und dann vielleicht auch den Druck verspüren zu müssen.
Also was du ja ansprichst, sind die sogenannten Störungen der Geschlechtsidentität. Ja, also ein Junge ist irgendwann der Meinung, er ist im falschen Körper und möchte ein Mädchen sein oder andersrum. So. Und wenn du mich fragst, was ich darüber denke, dann sage ich, diese Störungen gibt's. Es gibt Störungen der Geschlechtsidentität, wo Kinder tatsächlich im falschen Körper zur Welt kommen, die schon vielleicht am Strand mit 3-4 Jahren die Jungs ein Kleid anziehen wollen oder ein Bikini oder sowas, ja, wo man das auch schon früh merkt, dass da irgendwas anders läuft. Die begleiten wir dann natürlich auch. Da gibt's heute auch Leitlinien, wie man das begleitet, praktisch diesen Wechsel des Geschlechts. Die leben dann erstmal ein Jahr mit anderer Kleidung, also sie lassen sich mit dem anderen Namen ansprechen. Dann kommt irgendwann eine Hormonbehandlung, bevor dann vielleicht auch eine Geschlechtsumwandlung jetzt im operativ-medizinischen Sinne ansteht. Da gibt's klare Abläufe und Leitlinien. Und das machen wir auch, weil wir wissen, dass es diese Störung gibt. So, wir haben aber sehr viel häufiger hier Kinder sitzen, die eben sozial-medial vermittelt meist sehen, okay, diese Möglichkeit gibt's. Und im Rahmen ihrer Identitätsfindung in der Pubertät dann glauben, dass das für sie ein Weg ist. Und Hintergrund ist aber oft zum Beispiel eine Depression, eine Angststörung, Mobbing-Erfahrung. Das heißt, in der realen Welt ist mein Leben fast unerträglich geworden. Und deswegen will ich raus. Und da wird der Körper zum Symbol. Ich will raus aus dieser Welt, aus diesem Körper, wünsche mir einen Neuanfang. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Kinder professionelle Hilfe kriegen, weil wir zwar keine Blutwerte in der Diagnostik haben, aber wir verfügen heute schon über gute Instrumente zu gucken, wie geht's dem Kind emotional, auch wenn wir Lebenslinien zeichnen, welche belastenden Erfahrungen hat dieses Kind gemacht. Und wir kriegen dann ein Störungsmodell, also wie kommt denn eigentlich dieser Wunsch zustande? Und wenn der eben zustande kommt, weil ich gemobbt wurde, weil ich jetzt depressiv bin, eine Angststörung habe, was auch immer, ja, und ich das jetzt als Schlüssel des Glücks ansehe, dann ist es eben sehr gefährlich. Und es braucht dann eher eine Behandlung der Hintergrundstörungen.
Oh, danke. Hilft mir auch sehr stark, weil ich habe gemerkt, dass ich da auch unsicher war und bin. Aber die Einschätzung hilft mir zumindest. Danke. Bleiben wir nochmal bei Jungs und Mädchen, ohne jetzt auf diese Stellungsebene zu gehen. Mädchen sollten dies und Jungen sollten gern das. Was können Eltern jetzt konkret tun, um eben genau diese Entwicklung von Jungs und Mädchen weiter zu fördern und nicht in diese Rollenklischees abzudriften beziehungsweise die zu unterstützen?
Ja, das ist eben eine sehr komplexe Frage, weil sie natürlich sehr altersabhängig ist. Also als Beispiel, Olli, zum Beispiel Jungs haben mehr sprachliche Probleme und einem Jungen, das jetzt noch Säugling oder Baby ist, mit dem kann eine Mama zum Beispiel nicht genügend sprechen. Ja, und alles kommentieren. Also guck, ich mach dir jetzt deine alte Windel weg und dann machen wir dich sauber, ja, und dann kriegst du eine schöne neue Windel und so. Also Jungs muss man praktisch belabern, um diese Sprachentwicklung zu fördern. Das schadet auch den Mädchen nicht, aber bei den Mädchen geht da viel mehr von alleine. Ja? Und wenn ich den Bogen jetzt spann, dann zu Jugendlichen, Jungs und Mädchen, da ist es eben wieder voll anders, wenn zum Beispiel auch 10-jährige Jungs dann mit dem Schwert kämpfen. Ja, dann müssen Eltern das, glaube ich, einerseits zulassen und nicht wieder gleich in den Modus gehen, oh, das ist aber blöd, das ist ja Gewalt und was weiß ich, ja, sondern sie sollen einfach anleiten, dass die Grenze da ist, wo man andere verletzt. Ja, also man darf kämpfen, man darf sich auseinandersetzen, man darf das alles machen, aber man darf anderen nicht wehtun und man darf sie nicht verletzen. Bis hin zu, dass man mit Jugendlichen dann halt auch diskutieren kann. Also warum gibt es Kriege in der Welt und warum kommt es zu so schrecklichen Auseinandersetzungen? Bis hin zu, ja, dass ich mit Diskussionen führen muss mit Mädchen und ich kann das einerseits unterstützen. Ja, du darfst attraktiv sein, du darfst was aus deinem Körper machen, du darfst dich schön anziehen, aber es gibt bei uns in der Familie die Kulturen, auch die Lebenswelt, da spielt es keine Rolle. Da geht es dann einfach auch darum, mathematische Probleme zum Beispiel dann zu lösen. Oder wir schauen uns auch mal schöne Architektur an und posten die nicht nur, sondern reden auch darüber. Das heißt, es wird das eine, was die automatisch wollen, nicht gänzlich negiert, aber es wird eben auch ein Raum geschaffen in der Familie, wo andere Dinge eben auch eine Rolle spielen. Und ich sage immer, man sieht nur, was man weiß. Und deswegen war mir das Kapitel Jungen und Mädchen so wichtig. Also wo sind wirklich die genetisch angelegten Unterschiede und wo sind sie gesellschaftlich oder erzieherisch eigentlich kreiert? Und wenn Eltern das wissen, dann können sie auch darauf achten, naja, jetzt kommt das Mädchen in die Pubertät und jetzt wird wahrscheinlich das Aussehen irgendwie wichtiger wie alles andere. Und wie schaffe ich es denn in meinem Alltag, dass eben auch das, was nicht Aussehen betrifft, ein Thema bleibt und weiter gefördert wird. Und das kann ich ja auch über Vereinstätigkeiten, was weiß ich, tun, dass es zum Beispiel wichtig ist, dass das Kind ein bestimmtes Hobby entwickelt und für sich lebt und da auch dran bleibt und nicht nur noch irgendwelche Posts und Reels und was weiß ich, sich im Internet anschaut, wie ich mich richtig schminke.
Du bringst ja über dieses Thema Geschlechterunterschiede nochmal zusätzlich die Neurodiversität ins Spiel. Und ich glaube, was auch nochmal ganz spannend ist, ist, wie sich Neurodiversität auch nochmal zwischen den Geschlechtern in einer unterschiedlichen Art und Weise aus einer Häufigkeitssicht gesehen ausdrücken kann. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Gerne. Neurodiversität ist mein Lieblingskapitel in diesem Buch. Diese Welt ist so eine richtende Welt geworden. Also was ist richtig, was ist falsch, was ist normal, was ist nicht normal. So, das heißt, die Menschen, die haben statt so eine neugierige Forscherbrille, wie ist dieser Mensch, wie ist der unterwegs, warum ist der besonders und so, die wird viel zu wenig aufgesetzt und viel zu häufig haben wir diese Richterbrille auf. Ja, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht und so weiter. Und ich könnte ja, ohne jetzt in die ganze Neurodiversitätsforschung einzusteigen, einfach mal sagen, es ist doch klar, Menschen sind einfach im Gehirn unterschiedlich verkabelt. Ja, sie sind unterschiedlich verkabelt. Und deswegen sind sie halt einfach auch extrem unterschiedlich. Und es gibt mal grundsätzlich wissenschaftlich betrachtet keine Variante, von der ich gleich mal sagen kann, die ist schlechter oder besser. Ja, in dem Kapitel gehe ich zum Beispiel auf einen jungen Autisten ein, der bei mir war. Der war wirklich autistisch. Ja, also er hatte ganz viele Rituale, war ganz unflexibel im Denken, rigide, wie wir halt Autisten erleben, auch sozioemotional sehr ungeschickt, wenig diplomatisch, aber logisch brillant argumentierend, hat Statistiken und Tabellen geführt über das Autobahnnetz in Deutschland und über was weiß ich, alle möglichen Mülltrennung und so weiter und so fort. Ja, und sein ganzes Umfeld hat an dem gelitten. Aber wenn du mit den Kids arbeitest, der hat ein brillantes logisches Denken und kann einfach nicht verstehen, was die Menschheit mit diesem Planeten macht und warum nicht die notwendigen Änderungen platziert werden. Ja, so. Und wisst ihr, da sitze ich dann manchmal in meinem Stuhl und denke, also wer hat denn hier jetzt eigentlich den Schaden? Ja, hat den Schaden die Welt da draußen oder dieser Autist? Und hier immer wieder, natürlich, ich habe meine Abschlüsse mit den wissenschaftlichen Bibeln gemacht, ja, und ich glaube an Diagnosen. Und es gibt Autismus-Spektrum-Störungen und Asperger und was weiß ich. Und die brauchen auch eine Unterstützung und eine Behandlung und das mache ich auch. Ja, aber wir brauchen eine größere Offenheit. Also jetzt, wenn ich mal beim Autismus bleibe, ich habe einer Jugendlichen dann vorgeschlagen, ja du, sollten wir nicht auch mal drüber reden, dass du vielleicht mehr Freunde, Freundinnen hast, also mehr Aktivitäten auch draußen vollbringst. Und dann hat die mir wütend entgegnet, ja, das mache ich gern, wenn ihr Normalos auch endlich mal akzeptiert, dass man nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Büchern glücklich sein kann. Da bin ich dazu bereit, aber meine Eltern sollen einfach verstehen, viele Menschen machen mich unglücklicher und nicht glücklicher. Es hilft vielleicht meinen Eltern, aber nicht mir. Und wisst ihr, wenn man 30 Jahre solche Verläufe begleitet, dann glaube ich, prägt es ja mich und das merkt man in diesem Buch, weil ich erlebe solche Momente auch als Horizonterweiterung. Ja, also es erweitert meinen Horizont, weil ich natürlich in meiner Ausbildung gelernt habe zu kategorisieren. Was ist normal und was ist ein Störungsbild? Wann verdient etwas eine Diagnose? Ja, aber das ist natürlich dem Bismarck-Modell geschuldet, das wir in Deutschland haben. Man braucht eine Diagnose, um aus der Solidargemeinschaftskasse Geld der Krankenkasse zu kriegen für eine Behandlung. Ja, dafür ist die Kategorisierung notwendig. Aber wir müssen eben auch sehen, dass Menschen einfach unterschiedlich sind und dass zum Beispiel autistische Menschen, ja, gehörlose Menschen, also Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen oder auch sehr zwanghafte Menschen oder sowas, ja, oder sehr ängstliche Menschen. Es sind alles Menschen, die nur sehr unterschiedlich verkabelt sind. Und wir können sie kategorisieren, um sie therapieren und behandeln und unterstützen zu können. Aber wir brauchen auch wieder eine größere Akzeptanz der Andersartigkeit, ja, und der Unterschiedlichkeit und eben dieser Neurodiversität. Es gibt sehr erfolgreiche Autisten, es gibt sehr erfolgreiche ADHSler, die wollen auch gar nichts anders sein. Es gibt eine sehr erfolgreiche Autistin, die hat die besten Schlachtanlagen für Tiere entwickelt und ist vielfache Millionärin in den USA geworden. Die möchte ich zitieren, die hat mal gesagt, also für keinen Preis der Welt möchte sie keine Autistin sein. Also jetzt sinngemäß zitiert. Man hat ihr geholfen, mit ihrer besonderen Art umzugehen und zurechtzukommen. Und das ist eben auch meine Haltung. Manchmal müssen wir behandeln, damit die seelischen Grundbedürfnisse so weit gewahrt werden, dass ein Mensch einigermaßen seelisch gesund groß werden kann. Aber wir müssen immer gucken, wie viel Einfluss nehmen wir und wann braucht es nicht Veränderung, sondern Unterstützung, mit seiner Art der Verkabelung zurechtzukommen. Und ich weiß nicht, ob ich euch damit verwirre, aber es braucht beides. Es braucht immer optimalere Behandlungen für unterschiedliche Sachen. Aber es braucht eben in einer Gesellschaft auch die Akzeptanz der Unterschiedlichkeit und dass sie erstmal in Ordnung ist und nicht immer gleich mit der Richterbrille bewertet wird.
Ja, wahrscheinlich muss doch diese Akzeptanz vor allem erstmal aus Elternsicht erbracht werden. Ich könnte mir vorstellen, das ist so die erste Herausforderung, wenn ein Mensch quasi so eine Neurodiversität bei sich erlebt, dass sichergestellt wird, dass er im Rahmen des Familienkontextes in der Art und Weise, wie er ist, als trotzdem richtig oder einfach als richtig wahrgenommen wird. Gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass Eltern, insbesondere auch heutzutage, wo ja alles quasi irgendwie perfekt sein soll, auch einen extrem hohen Druck verspüren, wenn sie merken, shit, mein Kind ist anders und das vielleicht gar nicht direkt erst als Geschenk sehen können, sondern erstmal als Herausforderung, ein weiteres Thema etc. Wie unterstützt du Eltern oder wie hilfst du Eltern, sich selber besser zu unterstützen in solchen Situationen? Gibt es da was Allgemeines, was man sagen kann?
Also ich erinnere mich halt sofort an viele Gespräche. Also wenn ich dann zum Beispiel so eine Diagnose erläutere wie ADHS oder Autismus-Spektrum-Störung im ersten Beratungsgespräch nach der Diagnostik, dann nehme ich natürlich gleich die Haltung ein, dass das eine Herausforderung wird, aber es ist jetzt keine Bedrohung im Sinne von Krebs im Endstadium. Ja, so. Die Eltern, die reagieren dann empört, ja, soll ich mich jetzt freuen, dass mein Kind ein ADHS hat oder ein Autist ist? Dann sage ich, nein, sie müssen das nicht feiern. ADHS muss man nicht feiern und Autismus muss man nicht feiern. Ja? Aber wir tun jetzt klinisch, was wir klinisch tun können, um sie zu unterstützen, um das Kind zu unterstützen. Ja? Aber wir werden auch ganz viel tun, dass sie zur Löwenmama, zum Löwenpapa werden und für ihr Kind einstehen. Und nicht alle Symptome einfach immer nur weghaben wollen. Weg, 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 weg. Sondern wo ist vielleicht auch radikale Akzeptanz angezeigt und eher die Devise, wie kann ich damit umgehen? Wisst ihr, ich habe da ganz, die sind im Buch auch drin, ganz rührende Geschichten erlebt. Ich habe eine Mama ganz lang begleitet, die hat 2 schwerstbehinderte Kinder hintereinander bekommen. Und da kann man eigentlich nur sagen, also wie kann das Schicksal einen 2-mal so treffen? Also manchmal ist das Leben ja auch einfach zum Verzweifeln. Ja, aber wir haben es geschafft und vor allem sie hat es geschafft. Sie hat es einfach als ihren Sinn im Leben und als ihre Aufgabe angenommen, diese Kinder zu begleiten. Und die hat nicht ständig gehadert mit 2 schweren Rucksäcken. Und ich glaube, es muss eben auch Teil unserer Begleitung sein, dass die Menschen Sinn sehen in dem, dass sie auch der Neurodiversität ihres Kindes zum Ausleben zu verhelfen sozusagen, also wo es eben möglich ist und da, wo man unterstützen und vielleicht auch was verändern kann, dass man das klinisch tut. Aber heute sind wir oft so, es wird so lang an dem, sag mal, eingegrauten Edelstein geschliffen und gefeilt und poliert, bis er dann endlich ist wie alle anderen. Und ich sage immer, es reicht doch, dass in Europa alle Fußgängerzonen gleich aussehen. Es müssen ja auch nicht alle Menschen. noch gleich sein und nur dann ist es gut. Ja, sondern wir brauchen wieder eine Offenheit für Unterschiedlichkeiten und uns darauf einstellen. Und die Erwachsenen müssen lernen, dass sie doch bitte nicht nur, weil sie so gestresst sind und keine freien Ressourcen haben, müssen jetzt alle gleich sein, sondern darüber muss man dann eben auch kritisch reden. Also warum gibt es denn keine zeitlichen Ressourcen, keine emotionalen Ressourcen, sich einfach da mal ein bisschen drauf einzulassen.
Das war stark, gerade eben dieses Plädoyer auch für mehr Diversität, radikale Akzeptanz und Offenheit. Ganz herzlichen Dank, lieber Thomas, für diesen wunderbaren Einblick in seelische Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, die nicht nur bei Kindern und Jugendlichen zu finden sind. Und wie wir, ich glaube, nicht nur im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, aber vor allem, aber eben auch im Umgang miteinander. Vielleicht ein bisschen aufmerksamer und ein bisschen mehr Akzeptanz und mit mehr Lächeln durchs Leben kommen könnten und mit mehr Bindung und Beziehung.
Ja. Also vielen Dank, dass ihr euch interessiert habt und dass ich darüber sprechen durfte. Ich habe natürlich anfangs kurz überlegt, passe ich da überhaupt rein, werde CEO deines Lebens. Aber ich glaube, dass es im Sinne der tiefen Menschlichkeit auch tatsächlich ein Thema ist, wo man sagen kann, ja, also welche Haltung, welches Weltbild, welches Menschenbild nehme ich denn eigentlich ein, wenn ich der CEO meines Lebens bin? Und da bin ich ohne Ende dankbar, dass es doch tatsächlich Menschen gibt, die sich da draußen dafür interessieren. Und es war mir eine Ehre und Freude, dieses Gespräch mit euch zu führen. Vielen Dank.
Ganz großes Dankeschön, ja.
Ein sehr nachdenklich machendes Gespräch, zumindest für mich, war das gerade. Und ich habe für mich mitgenommen, dass das Wichtigste, was wir für eine bessere Zukunft und die Probleme dieser Welt tun können, dass wir uns in dem Sinne, wie es der Thomas beschrieben hat, um unsere Kinder kümmern. Also nur als ein Beispiel, volle Präsenz zeigen und emotionale Bindungen aufbauen. Umso wichtiger ist es für uns als Eltern, rauszukommen aus unserem Stress und unseren eigenen Ängsten. Nicht nur für uns, sondern umso mehr für unsere Kinder. Und es ist nie zu spät, damit zu beginnen. Wie er gesagt hat, Bindungsstörungen können bis ins Erwachsenenalter hinein behandelt werden. Das ist so der große Key-Takeaway. Das andere, was ich spannend fand, ist Neurodiversität und die Frage, was ist schon normal? Und sein Beispiel mit der Autistin, die dankbar ist für ihren Autismus und gar nicht anders leben möchte. Also die Frage dürfen wir uns gerne, glaube ich, häufiger stellen, was wir als normal bezeichnen. Und vielleicht auch mal dran denken, dass Kinder, wenn sie denn in Therapie gehen, welchen Anteil die Eltern dann entsprechend daran haben. Kai, wie sieht's bei dir aus?
Das, was ich mir mitgenommen habe, ist sehr deckungsgleich zu dem, was du gerade gesagt hast, Oliver. Also auf der einen Seite das Thema rund um diesen Ursache-Wirkungszusammenhang zwischen Eltern und Kind, dass man vielleicht als Elternteil gerne dazu geneigt ist, sich zu überlegen, was muss man verändern, damit es dem Kind besser geht, beziehungsweise was muss das Kind verändern, damit es ihm besser geht, anstatt vielleicht auch nochmal näher hinzugucken, was kann ich vielleicht oder darf ich bei mir verändern, was dann wiederum eine Auswirkung auf das Kind hat, ohne dass das Kind gar nicht so viel von sich aus ändern muss, sondern dass die Änderung eher als so eine Konsequenz zweiten Grades zum Tragen kommt. Das Thema mit der Neurodiversität fand ich auch super spannend. Für mich ist das zweite Beispiel vom Thomas im Gedächtnis geblieben, mit dem jungen Mann, der gar nicht nachvollziehen konnte, wie sehr wir dem Planeten schaden und sich den ganzen Tag nur über Lösungen und eben auch dieses Problem selbst Gedanken macht, wie es der Umwelt gerade geht und was man da vielleicht auch verändern könnte. Und der Thomas sich dann irgendwann fragte, Mensch, wer ist hier eigentlich nicht normal? Ist das der junge Mann, der vor mir sitzt oder sind das wir alle? Also das ist definitiv auch sehr stark bei mir hängen geblieben. Und darüber hinaus, ja, das Thema Bindung als eins der ganz wesentlichsten emotionalen Bedürfnisse eines Kindes und wie wichtig es ist, dass wir hier als Erwachsene sicherstellen, zum Beispiel nicht in diese Falle Absence Present hineinzulaufen, also quasi da zu sein, aber halt doch nicht wirklich da zu sein, weil wir entweder in unserem Kopf oder mit unserem Handy noch mit tausend anderen Sachen beschäftigt sind, anstatt unserem Kind einfach das zukommen zu lassen, was für es wirklich zählt, nämlich dieses intensive Dasein und mit dem Kind sein, dann, wenn es wichtig ist. Ich denke, das waren meine Punkte.
Sehr schön. Vielen Dank, Kai. Und herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, folgt uns gern, erzählt über uns und empfehlt uns gerne weiter. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge. Bis dahin, alles Gute und passt auf euch auf.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.